Happy Shooting Folge 851. Limitiert durch die Schwerkraft. Die heutige Folge wird euch präsentiert von?
Ja, von wem eigentlich?
Von den besten HörerInnen.
Wir sind ja arme Schweine.
Ich starte einfach mal.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ding dong. Hier weißt könnte einmal Ihr Name nicht, genannt werden.
Einmal nicht die Sendung direkt hier vorm Rechner gemacht und schon ist alles kaputt.
Alles
im Genau, hier Eimer. Könnte Ihr Name stehen.
Ja, wenn ihr wollt.
Ja.
Meldet euch bei uns.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ach ja.
Tja, da hinten ist er, der Chris. Moin Chris.
Da hinten?
Ja.
Hier bin ich.
Richtig.
Da hinten.
Ich will auch da sein. Ne, es war eine andere Sendung.
Kann ich was dafür, dass du das Mikrofon da so, den Bildschirm so komisch dahin stellst?
Mhm. 27 Zoll, du bist ganz schön weit weg von mir. Dafür sehe ich dich einigermaßen scharf.
Ja, und ich glaube, du hast auch kein Delay heute. Ah, die Technik ist.
Ah, wollen wir hoffen, ob das alles so klappt.
Ja, Mensch, wir sind zurück. Wir sind der Fotopodcast Happy Shooting mit Boris und Chris. Und wir haben heute tolle, schöne Themen in der Sendung. Falls ihr Fragen oder sonstige Dinge für die Sendung habt, happyshooting.de/hi. Ansonsten dürft ihr uns gerne hier live begleiten, jeden Dienstag ab 18 Uhr im Kanal dienstags 18 Uhr im Happy Shooting Slack.
Mhm.
So.
So sieht das
aus. Ja, was haben wir denn? Wir haben ein paar News, wir haben eine kleine Rückschau, wir haben ein bisschen was über Lightroom, wir reden über Festbrennweiten, über die Sonnenfinsternis und über eine Lizenz zum Töten.
Oh la la, gibt's einen neuen Bond. Das
ist der Cliffhanger.
Ich bin gespannt. Aber happyshooting.de/hi haben ja ein paar Leute genutzt, oder?
Haben ein paar Leute genutzt, da fangen wir nämlich mal vorne an. Und zwar hat zum Beispiel der Dan geschrieben, Hoi Zämme! Zum Thema iPad. Der Einsatzzweck meines iPads ist einfach. Es ist ein Notebook-Ersatz. Da ich einen Desktop-PC habe, den ich so rasch auch nicht hergebe, ist das iPad mit Fremdtastatur mein tragbares Gerät. Es kommt öfters vor, dass ich mit Kamera, Connect und Lightroom, Affinity Photo und Snapseed kurz ein Foto bereitstelle. Auch gleich während Events, wenn rasch ein Social-Media-Beitrag gemacht werden soll, die richtige Bearbeitung erfolgt dann später am PC. Und als Browser, E-Mail-Gerät und zur Medienwiedergabe ist das Ding halt sehr gut geeignet. Ich habe auch noch ein uraltes, im Vergleich günstiges Einsteiger-iPad, also weder Pro noch Air. Reicht für mich. Liebe Grüße, Dan. Ja, Use Case, ne? So ist das.
Absolut.
Also es lebt, stirbt und lebt mit dem Use Case, wenn man den hat und es in den eigenen Workflow reinpasst. Dann
ja, oder
das ist ein klasse Gerät.
Oder
das ist mit jedem Gerät so, ne? Wenn es bei dir reinpasst, ist halt gut.
Wenn man, ne, also andersrum, wenn man es halt schafft, seinen Workflow so anzupassen, dass es auf das Gerät mit den vorhandenen Apps funktioniert. Absolut super. Da hatte ich auch auf dem Workshop tatsächlich das ein oder andere Feedback dazu bekommen. Also danke, dass ihr euch da bei mir meldet, weil ich suche ja immer noch nach einer Entschuldigung, mir ein iPad anzuschaffen.
Ja, ich hab mir über die Jahre zwei Stück gekauft.
Mhm.
Immer so Einsteigermodelle, nichts Ausgefallenes. Aber die sind dann nach einer Weile immer irgendwo in der Ecke gelandet.
Dann bleiben sie dann doch liegen, ja.
Naja, egal.
Alle warten ja jetzt auf die Worldwide Developer Conference, wo ja in der Regel neue Betriebssysteme und Software vorgestellt wird. Und man ist ja der Meinung, dass man jetzt nicht so mächtige iPads vorgestellt hätte, also gerade die iPad Pro Serie mit dem M4-Prozessor. Das sind jetzt Geräte, die haben besseres Display, also besseren Bildschirm, bessere CPU, alles irgendwie besser als die Notebooks, die sie gerade verkaufen.
Die Single-Core-Performance vom aktuellen iPad Pro ist besser als alles, was Apple gerade verkauft. Alles. Single-Core.
Ja.
Alles.
Aber du kannst halt immer nur eine App zur Zeit laufen lassen und ja, keine darf im Hintergrund irgendetwas von dieser Performance nutzen.
Andererseits ist das natürlich, also ist das reduzierte iPad, was ja im Funktionsumfang tatsächlich reduziert ist, ist natürlich für eine gewisse Gruppe an Kunden genau das Richtige. Mhm. Na, also,
aber was ich sagen wollte, alle hoffen drauf, dass es jetzt bei der WWDC verbesserte iPad-OS-Betriebssystem-Software geben wird. Ich persönlich rechne ja nicht damit. Ich glaube, da wird sich nicht großartig was ändern. Und falls doch, habe ich vielleicht endlich mal eine Entschuldigung.
Ich habe heute, ich verweise an dieser Stelle auf die aktuelle Accidental Tech Podcast Folge 587, die nämlich genau dieses iPad-Thema nochmal aus Nerd-Sicht thematisiert.
500. Ja, aber auch ziemlich langatmig.
So wie sie halt sind.
Ja.
So wie sie halt sind. Also wem das gefällt, ich pack's mal hier, ich gebe es mal in Shownote dann rüber, über den Zaun vielleicht.
Aber wie gesagt, ich fand das spannend. Also danke für euer Feedback in der Richtung. Ich konnte da tatsächlich mal den ein oder anderen Workflow oder Anwendungsgebiet sehen, wie so etwas eben im Alltag tatsächlich genutzt wird und musste eben doch feststellen, wie unterschiedlich halt mein Alltag so aussieht. Ja, da ergeben sich dann natürlich auch ein paar Antworten daraus.
So, eine Frage von Rainer, die mit Fotografie wenig zu tun hat, aber mit diesem Podcast. Wenn ich euch höre, habe ich ja viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Weil ich euch mag und es und so gut es geht unterstützen will, bringt es auch was, wenn ich euch auf Spotify konsumiere oder doch YouTube? Anders gefragt, wo wäre es euch denn am liebsten? Da, wo du möchtest.
Also ja, in der Tat. Wir kriegen nichts von Spotify. Ne?
Also wir kriegen kein Geld von YouTube, wir kriegen kein Geld von Spotify. Wie schon anfangs gesagt, wir sind arme Schweine. Und ob wir jetzt auf der einen Plattform damit die Statistik ein bisschen hochtreiben oder auf der anderen, die wird dann aggregiert und
so ist das. Also egal, wo du uns hören möchtest, was für dich am angenehmsten ist, natürlich, jeder Klick bei YouTube bringt natürlich den Zähler hoch, aber der ist tatsächlich so niedrig, weil die meisten von euch hören uns eben und schauen uns nicht an. Wenn jetzt plötzlich, weiß ich nicht, da 50 oder 100.000 Klicks auf ein YouTube-Video stattfinden, das würde tatsächlich helfen, aber das wirst du alleine nicht schaffen. Was uns helfen würde, ist einfach ein bisschen Werbung machen für uns, weiterempfehlen.
Genau.
Oder falls du mal irgendwie sagst, du hast irgendwie ein Unternehmen in der Nähe, das würde gut zu uns passen als Sponsoring-Partner, auch das würde uns natürlich helfen.
Genau, ansonsten unterstützen natürlich wie immer happyshooting.de/unterstützen.
Ganz genau.
Es gibt auch andere Möglichkeiten.
Das hilft dann direkt. Mhm.
So, dann hat uns Rüdiger geschrieben, hi, habe gerade einen Artikel gefunden, warum der IBIS, also In-Body Image Stabilization, auf 6,3 Blendenstufen begrenzt ist. Und das ist ein englischer Artikel in thecentercolumn.com. Ich habe ihn mir mal durchgeguckt. Letztendlich limitiert die Erdschwerkraft den. Also es wird da ziemlich schön hergeleitet, weil die Erde rotiert, damit ändert sich quasi die Orientierung zwischen Kamera und Subjekt. Mhm. Ne, weil Erde rotiert und Kamera möchte aber gerade und so weiter.
Also natürlich auch, aber ja, ist schon klar, wenn er versucht, den Sensor gerade zu halten, quasi im freien Raum, dann hängt er irgendwann schief im Body, weil die Erde sich halt wegrotiert hat. Also unendlich lang hältst du nicht gerade. Warum das jetzt bei 6, Blenden Schluss sein soll, das hängt natürlich jetzt sehr von der finalen Belichtungszeit ab, sag ich mal.
Ist in dem Artikel relativ ausführlich erklärt. Wer das genau wissen möchte, darf da mal reingucken. Mhm. Es gibt es mittlerweile wohl auch eine Objektivkombi, wo sie schon von 7,5 reden. Also sie haben das theoretische Limit wohl irgendwie geknackt und ja.
Naja, halten wir mal fest. Eine hohe Zahl sorgt für ein ruhiges Sucherbild und immerhin, für ein wahrscheinlich scharfes Bild.
Immerhin ist da eine Sache, die ich total faszinierend finde. Und zwar müssen die tatsächlich wohl, um das mit der Stabilisierung gut hinzubekommen, müssen die Erdrotation mitmessen. Also die haben die Präzision in diesen Kameras, um diese 360 Grad in 24 Stunden messen zu können, weil das da irgendwie wichtig ist.
Naja, es bewegt sich schon. Also wir haben das auf dem Workshop gesehen, da haben wir nämlich vor einer sehr, sehr großen Kamera als gesamte Gruppe gestanden und das Problem war, dass ein Teil möglichst nicht im Licht stehen sollte und die Sonne kam eben gerade so über das Gebäude und während ich da so stand, beobachtete ich den Schatten, den also manche Pflanze auf dem Rasen warf. Und du konntest da halt wirklich zugucken, wie diese Schattenkante langsam an uns näher kam und dann auch über uns rüberzog und so eben Teile von uns tatsächlich plötzlich im Licht standen. Und das geht tatsächlich sehr, sehr schnell.
Ja.
Ja, schön. Ja, verlinken wir gerne, ne?
So, dann hat sich noch Christian gemeldet mit einem etwas... Naja, ich hab so leichte Empörungen rausgehört. Oh. Mit großem Interesse habe ich in Folge 849 den Beitrag über Andrea Dines Suche nach einem Aperture-Ersatz verfolgt. Ich selbst war Opfer der Aperture-Abkündigung und habe mich nach intensiver Suche vor Jahren für DxO Photolab entschieden. Bin also langjähriger Nutzer der Software. Mich überraschen daher die beiden Kommentare, es gibt nur helle Vignetten, sinngemäß, und Photolab will nur korrigieren und nicht künstlerisch gestalten, doch sehr. Den Regler der kreativen Vignettierung kann man und so weiter und so weiter, also... Es ist letztendlich ein Loblied auf DxO Photolab und dass da Sachen drin waren, die so nicht 100% und so weiter. Christian, wenn jemand so eine Software verwendet und irgendwie parallel irgendwie 5, 6 parallele Dinge testet, dann ist das völlig okay, dass man da vielleicht mal die eine oder andere Funktion nicht gleich findet, die sich vielleicht erst nach einer Woche damit arbeiten, richtig erschließt. Mhm. Und wenn es für Person A nicht passt, heißt das ja nicht, dass es nicht für Person B passen kann.
Mhm. Also, aber ich verstehe ihn da schon, wenn man eine Software halt gut kennt und man hört dann eine Aussage, ich habe das nicht genommen, unter anderem weil. Und dieses weil trifft schlicht nicht zu, weil es eben doch geht. Also ich war auch verwundert. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich mit DxO damals auch eine Vignette ausprobiert habe. Ich habe mir ja auch ziemlich viele Programme angeschaut. Aber wenn sie das nicht gefunden hat, dann mag das ja vielleicht auch nur ein Symptom sein, dass einfach grundsätzlich die Bedienung oder irgendetwas an der UI oder so etwas einfach nicht ihr Ding war. Was ich daran raushören konnte, die Alternativen, die sie überhaupt in Betracht gezogen hat, also eben Apple-Fotos zum Beispiel und jetzt komme ich auf den Namen der Software nicht, wo sie jetzt hingegangen war. Da hatten wir auch darüber berichtet, dass der Softwareentwickler da eine Alternative entwickelt hat. Mein Kopf ist gerade ein bisschen blank.
Genau.
Aber das ist ja auch im Kern eher eine einfachere Software. Und daran sieht man schon, dass vielleicht etwas wie DxO, was meiner Meinung nach ziemlich mächtig ist, nicht so ganz in ihr Beuteschema passt an der Stelle.
Ja. Und das ist völlig legitim.
Genau, Uwe sagt zum Beispiel, DxO hatte mal bei einem Objektiv die Vignette überkorrigiert. Also dann ist es wahrscheinlich dort ins Weiße gerutscht per Default. Vielleicht meinte sie auch so etwas und DxO hat er das gemeldet und die haben das dann korrigiert. Also auch sowas kann natürlich eine Ursache gewesen sein, dass dann eben die Standardentwicklung also, überkorrigiert war oder so.
Was ich da vorgelesen habe, waren Posts aus einem Mastodon-Thread, die in sich so dermaßen verkürzend sind,
klar,
dass das... Ich kann das ganz gut, also ich kann das nachvollziehen, warum da vielleicht.
Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich nicht ganz so tief in die ganzen Programme reingenördet hat, wie ich das vielleicht schon getan habe. Und selbst ich, der sich da wirklich mehrere Tage teilweise mit diesem Programm befasst hat und intensiv verschiedene Beispiele ausprobiert hat, selbst ich wurde korrigiert und hingewiesen, wo vielleicht noch was geht und was noch anders sein könnte. Also das will ich dann auch niemandem vorhalten. Aber ja, ich verstehe den Impuls. Es geht mir ähnlich, wenn ich dann höre, das hast du nicht genommen wegen dem. Und dann kann ich sagen, ja, weil es geht doch. Guck mal da. Im Zweifel vielleicht einfach mal Kontakt mit der Andrea Diener aufnehmen. Die ist ja über Social Media durchaus erreichbar. Und einfach vielleicht mal höflichen Tipp geben mit einem Screenshot oder sowas. Vielleicht möchte sie sich das dann ja doch nochmal angucken.
Tja, dann kommen wir jetzt zu den News.
Das kommen wir, und zwar gleich zu einer Leider-Leider-News, denn wir berichteten ja, ich glaube sogar auf dem Workshop, dass das Canon eine R5 Mark II ankündigen könnte. Es ging ja um zwei Termine und an dem einen Termin wurde ja tatsächlich die R1 vorgestellt und der zweite Termin wäre heute, wo wir das hier aufnehmen, der 21. Mai 2024. Und man spekulierte, weil ja eine weitere Kamera präsentiert werden sollte, dass es ja wahrscheinlich um die R5 Mark II gehen könnte, auf die wir ja doch ziemlich warten. Und sei es nur, um die Mark I vielleicht günstig abstauben zu können. Tja, leider nein, es wurde keine R-Kamera vorgestellt, sondern eine Canon PowerShot Golf. Also Golf ja. Wie der Sportgolf. Ja. Das ist so eine Kamera, die sieht so ein bisschen aus wie aus Star Trek TNG entfallen.
Hat das Ding einen Rangefinder eingebaut?
Ja, ja. Steht aufrecht, okay. Hat ein Entfernungsmesser mit Laser-Entfernungsmessung, kann dann eben auch hat einen extremen Zoom, kannst dann halt aus der Ferne irgendwie eine Aufnahme machen, wahrscheinlich um Entfernung zum Loch zu messen oder deinen Ball zu finden oder was weiß ich. Ich bin kein Golfer. Das müssen die Leute, die diesen Sport ausüben, beurteilen.
Auf jeden Fall wissen, wie weit dein Abschlag war, natürlich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, das haben sie also.
Ich als Profigolfer kenne mich da total aus. Du.
Ja, ich bin auch schon mal über einen Golfplatz drüber gelaufen. Insofern bin ich ja dann auch Profi. Wie dem auch sei.
Das ist schon ein Letdown. Das ist schon echt so
ja.
R5-2. PowerShot Golf?
Ja.
Also ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Das
nein.
Ist, das für seinen Zweck ist das wahrscheinlich total geil. Und
mag ein Problemlöser sein. Mag vielleicht bei einigen Leuten, die diesen Sport ausüben, sehr, sehr gut ankommen. Schaut euch das an, wenn ihr GolferInnen seid. Vielleicht ist das ja etwas für euch. Ich kann euch nicht die genauen Details sagen. Da geht es wahrscheinlich tatsächlich hauptsächlich um die Entfernungsmessung. Oh, und Kai sagt, Fun Fact, Entfernungsmesser sind beim Golf verboten. Ja gut.
Dann ist es auch keiner.
Dann ist das wahrscheinlich kein Entfernungsmesser, sondern ein Vogelbeobachtungstool beim Golf oder so.
Du willst auch wissen, wie weit der Piepmatz weg ist, weißt du? Mm-hmm.
Ja, es wird halt nicht für die ProfisportlerInnen sein, sondern eher im privaten Bereich. Passt schon.
Das ist für Minigolf und so.
Für Minigolf eine Entfernungsmessung. Finde ich auch sehr gut. Wie weit
bin ich noch von 18 entfernt? Vor 5 Wochen auf Pellworm haben Moni und ich tatsächlich wieder mal eine Partie Minigolf gespielt.
Finde ich super, ich mag es total. Ich bin ja, ich habe früher sehr, sehr gerne Minigolf gespielt. Ich habe schon viel zu lange kein Minigolf mehr gespielt. Ich mochte es immer sehr, sehr gerne.
Wir sollten mal so ein Hörertreffen auf einem Minigolfplatz
machen. Das sollten wir tatsächlich tun.
Ja. Den mieten wir komplett einen halben Tag und dann.
Das können wir machen. Ich kann gucken, ob der hier in Nordheim noch existiert und ob der auf hat. Dann habe ich eine kurze Anfahrt.
Und dann gibt es noch was Neues von On One.
On One hat auch was rausgebracht, mag für den oder die ein oder andere spannend sein. Und zwar On One Photo Effects. Das gibt es jetzt in einer neuen Version, entweder als eigenständige Anwendung oder eben auch als Plugin für andere Bearbeitungsprogramme, unter anderem eben auch für Lightroom. Ich nehme an, Lightroom Classic ist gemeint. Das ist eine Software, wo halt diverse Effekte eingebaut sind, die man dann auf seine eigenen Fotos anwenden kann. Zum einen sind das erstmal so ganz klassisch Styles, also sprich per Mausklick eben Farben, Kontraste etc. setzen mit sehr, sehr vielen Presets. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eben Bereiche zu maskieren. Dabei gibt es auch eine Objekterkennung, die ich vermute mit KI-Funktionalität und Freistellung funktioniert. Also ähnlich wie in Lightroom Classic inzwischen auch, dass man eben einen Bereich, ein Motiv markieren kann und dann eben automatisch die Kanten da gefunden werden. Und dann kann man eben auf den maskierten Bereich diverse Effekte anwenden. Man kann auch mehrere Ebenen miteinander verrechnen, also so quasi ein ganz einfaches Photoshop. Wenn man halt irgendwelche Überlagerungen, Doppelbelichtungen etc. machen möchte, geht das auch. Und natürlich ist auch AI, also KI eingebaut zum Maskieren, wie gesagt. Das wird aber schon vorher so gewesen sein. Aber neu ist es jetzt, dass die KI bei der Auswahl des passenden Styles zum jeweiligen Motiv helfen soll. Und dabei, so sagt On One, möchte die KI auch von einem selbst lernen. Das heißt, wenn ihr immer sagt, diese Art von Motiv, die bearbeite ich immer so oder da wähle ich immer dieses Preset, mache immer diese Anpassung, dann soll sich das Ding das wohl irgendwie merken können oder vorschlagen können. Keine Ahnung, wie das im Detail funktioniert. Ist nicht so wahnsinnig teuer. Der offizielle Preis liegt so um die 80 Euro. Und aktuell ist es heruntergesetzt auf 45 Euro. Und wenn ihr die Vorgängerversion habt, dann kriegt ihr sie schon für um die 30 Euro. Ich habe es selbst nicht ausprobiert. Ich habe da jetzt nicht so den Bedarf. Aber fand ich ganz klasse, weil ich hatte auch auf dem Workshop zwei Gespräche, wo es so um Bildbearbeitung, Presets und so weiter ging. Könnte vielleicht ja auch eine Motivationshilfe oder eine Orientierungshilfe sein, für ein paar Euro sich sowas mal auf den Rechner zu tun, ein bisschen damit rumzuspielen, um vielleicht auch eigene Impulse und Ideen zu bekommen, um dann eben daraus einen eigenen Stil zu entwickeln. Also von daher wollte ich den Tipp hier gerne mal weitergeben.
Genau, und wir sind nicht von denen gesponsert.
Nein.
So, das war es erstmal für die News. Kommen wir. Ach ja, letzte Woche.
Ja. War ja was. Da waren wir unterwegs.
Da war ja was. Da im Süden der Republik. Also, wer die letzte Sendung gehört hat oder sogar vielleicht dabei war, weiß eh Bescheid. Aber letzte Woche war Klostergeister. Mhm. Mal wieder. Und der hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Der Workshop. Mhm. Also, wir hatten ja im Jahr davor mal so eine Feedback-Runde gemacht und da waren tatsächlich so ein paar Dinge angemahnt worden. Zum Beispiel hatten wir damals die Projektzeit ein bisschen zu weit nach hinten verschoben und Dinge drin, die dann vielleicht doch ein bisschen zu langatmig waren. Also der war deutlich gestrafft an vielen Stellen. Früher gleich in das Projektthema eingestiegen. Die Sache, die wir tatsächlich beibehalten haben, also wir haben viel beibehalten natürlich, weil also A, willst du nicht komplett auf den Kopf stellen und B, sind ja viele Sachen, die gut funktionieren. Zum Beispiel die Bilderschau am Anfang. Wir haben diesmal mehr Fotografie betrachtet im Kontext des Workshops, weil es ist halt nun mal so, wenn du gut fotografieren willst, musst du dir auch gute Fotos angucken. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn du gut schreiben willst, musst du viel Bücher lesen. Wenn du was gut machen willst, musst du das Medium auch konsumieren. Mhm. Deshalb hatten dann Moni und ich die große schwere Kiste mit aus unserer Bücherwand quasi mitgebracht.
Das war echt beeindruckend. Mhm.
Da haben wir dann was drumherum strukturiert. Was täglich auch ein gutes Ding war, was auch gut weiter funktioniert hat, ist das Fotomotto. Also jeden Tag auch unter ein Motto zu stellen und dass dann, also dass sich die Leute quasi das so hinters Ohr schreiben und dann auch so ein bisschen ihre Fotografie drauf ausrichten und am Abend dann die Bilder gemeinsam betrachtet, die in diesem Kontext rausgekommen sind. Natürlich auch viele Bild-Reviews tatsächlich, das waren deutlich mehr diesmal, wo wir Bilder angeschaut haben, also auch unsere Bilder angeschaut haben. Mhm. Wie hier schon angekündigt, Gestaltung war ein wichtiger Teil. Da geht sogar noch mehr, würde ich sagen. Aber es ist nun mal ein wichtiges Werkzeug. Gestaltung macht halt oft das Bild. Also der bewusste Vorgang, Dinge im Bild zu platzieren und zu wissen, warum und wie es funktioniert.
Ja, Gestaltung ist ja so ein Ding, das machst du ja immer. Also wenn hinterher ein Bild bei rauskommt, dann hast du was gestaltet. Ob du das bewusst oder unbewusst gemacht hast.
Naja, wenn du es nicht gestaltet hast, ist es halt ein Zufall. Dann ist es halt ein Schnappschuss. Richtig,
aber auch dann ist etwas gestaltet. Und das ist eben das, was du sagst, da hilft es.
Gestaltung ist ja ein bewusster Vorgang, den der Fotograf oder die Fotografin macht. Wenn du einfach nur die Kamera hinhältst.
Das passiert aber. Also irgendetwas ist immer gestaltet. Und wenn nur die Landschaft gestaltet wurde oder das Haus von wem, der es auch gebaut hat. Aber wenn du dir halt die Bilder hinterher anguckst und sagst, warum gefällt mir dieses Bild und dieses nicht? Und man analysiert sich das mal, dann trainiert einen das eben. Und dann,
das ist richtig.
Das ist immer so dieses Tal. Wenn man dann anfängt, drüber nachzudenken, es bewusst zu machen, dann kann das auch sein, dass man ganz sicher wird man erstmal langsamer, verkopfter,
so ein bisschen,
man wird vielleicht auch erstmal ein bisschen schlechter so. Aber wenn das Konzept dann Klick macht, dann nimmt man eben Fahrt auf. Und irgendwann hat man es dann eben wieder im Bauch. Aber man macht es dann deutlich bewusster, unbewusster. na, wie auch immer.
Tja. Mhm. Neben Gestaltung natürlich auch diesmal wieder ein, na, ich nenne es mal Mystery-Projekt, also ein Projekt, was
das war witzig, ja.
Was tatsächlich diesmal eben kein langes Bastelprojekt war, sondern der Bastelteil hat sich auf 15 Sekunden beschränkt und zwar dieses Foldscope, also dieses Mikroskop, was so konzipiert ist für den Einsatz in Drittweltländern, aber auch einfach in the field, mhm, mit einer Linse, mit einer neuartigen Linse drin, die eine 140-fache Vergrößerung schafft. Mit einer einzigen Linse, ohne dass das Ding in Aberrationen verreckt, das Bild, was also erstaunlich
gut aussieht. Das ist tatsächlich erstaunlich, ja. Also so, ich hätte damit mit mehr bunten Ringen am Rand gerechnet.
Und dann letztendlich natürlich auch zum Beispiel mit dem Smartphone fotografierbar ist. Ein bisschen fummelig ist es.
Ein bisschen Gymnastik.
Naja, ich fand es sehr gut, weil die Lernkurve, die war anfangs schon kurz steil, aber du hast so in 10, 20 Minuten hast du den Umgang damit ziemlich gut raus. Und wer dann nochmal irgendwie eine Viertelstunde dranhängt, der kann es dann richtig. Und das heißt, die Frustrationstoleranz der Einzelnen ist nicht so ewig gestreckt worden, sondern es war tatsächlich so eine, also die Erfolgserlebnisse kamen recht früh damit.
Und es kamen erstaunliche Ergebnisse dabei raus. Da hatte ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Also es ist weit weg von einfach nur ein plattes Bild von einer Blattoberfläche oder sowas, mhm, sondern da kamen wirklich Bilder mit Tiefe dabei raus. Also so Salzkörner oder sowas. Und das hat mich echt erstaunt, was man da rausholen kann aus diesem kleinen Ding. Das ist ja wirklich...
Ich glaube, Marco hat sich sogar, obwohl wir das nicht für gut heißen, aber er hat sich, glaube ich, sogar einen Finger gepiekt und seine Blutkörperchen angeguckt. Na gut, also das war auf jeden Fall, das ist tatsächlich auch gut angekommen. Da habe ich wirklich eigentlich nur gutes Feedback bekommen oder fast nur gutes Feedback bekommen. Deshalb, ja, ich weiß nicht, ob ich so ein Ding nochmal auftreiben kann für nächstes Mal. Das weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Also falls jemand so Ideen für solche Projektchen hat, wo man eine ganze Gruppe mit fotografisch begeistern kann, dann immer her damit. Cool. Ideen sind willkommen. Ja, dann haben wir Mittwoch eine Happy Shooting aufgenommen, Donnerstag einen halben Tag Lichtspielplatz gemacht. Das war wieder halbe zwischen der Blitzgruppe und der Available Light Gruppe. Wir haben diesmal wir sind einfach spazieren gegangen durchs Kloster und haben uns mal verschiedene Lichter angeguckt. Wie sieht das aus an diesem Fenster? Wo reflektieren sich Sonnenstrahlen? Was passiert dann mit dem Licht? Wie wird, also ähnlich wie beim Blitzen, wie wird die Nähe zur Lichtquelle, in diesem Fall zur sonnenbeschienenen Wand, wie äußert die sich in der Helligkeit des Hintergrundes? Also mehr Licht macht mehr Dunkel und so. Und da sind auch erstaunlich gute Bilder dabei rausgekommen. Mhm. Also das hat mir sehr gut gefallen, was davon hängen geblieben ist.
Ja, beim Blitzlicht gab es eine Einsteigergruppe. Da hat es auch ein, zweimal deutlich Klick gemacht. Wurde dann auch direkt notiert. Übrigens auch auf dem iPad. Fand ich auch stark. Also wieder ein schöner Einsatzzweck für den Stift an der Stelle. Da gab es also sehr, sehr positives Feedback und auch spannende Ergebnisse an der Stelle. Und die Fortgeschrittenen haben sich dann ein Projekt vorgenommen, eben mal mit mehreren Blitzlichtern zu arbeiten und auch ein bisschen mit Farbe zu arbeiten und mit Langzeitbelichtung und so etwas. Und da gab es auch den einen oder anderen Aha-Effekt, nämlich, dass man nicht einfach eine Lichtkante hinter einer Person setzen kann, indem man einen kleinen Blitz hinter diese Person stellt, weil die Person den Blitz halt komplett verdeckt und das Licht da keinen Bogen drumherum macht. Aber da haben wir dann auch eine Lösung dafür gefunden. Eine Taschenlampe war da eine große Hilfe und die Live-Vorschau bei den heutigen Kameras macht dann auch allerhand sichtbar. War schon ganz nett und da kam auch richtig spannendes Zeug dabei raus. Das hat mir auch gut gefallen.
Und dann halt Freitagabend, wie jedes Mal, dann die Vorstellung der Projekte vor versammeltem Haus. Wir hatten Parallelkurs, die Holzbildhauer, waren noch Leute vom Haus selber da und die Projekte, die waren so einmal durch den durch den Kräutergarten. Ne? Also Interessantes im Alltäglichen gab es. Es gab ein Naturprojekt, es gab ein Tilt-Shift-Projekt, eher so auf der technischen Seite, weil ja im Moment gerade auch so neue Tilt-Shift-Objektive auf den Markt gekommen sind, die dann auch in der Preisklasse sind, also von nicht Canon und nicht Nikon, die dann in der Preisklasse sind, die halt wieder interessant sind. Das fand ich schön. Dann noch eins über rätselhafte Bilder, eins über Filter und dann noch zwei, die würde ich so in die Ecke Bastelprojekte stecken, weil die halt nicht nur ich nehme eine Kamera und find was waren, sondern weil die so ein bisschen involvierter waren. Das eine war die Jelly Plate. Das ist so eine gelatinartige Druckplatte, wo man quasi Monoprints damit macht. Also es ist ein Transferverfahren, wo du mit Acrylfarbe und fotokopierten Bildern arbeitest, um dann von einem Medium aufs andere zu übertragen. Und genau, da ist es im Video gerade zu sehen. Also es kommen dann tatsächlich sehr kreative und auch so ein bisschen experimentelle Sachen raus, weil kein Bild ist wie das andere. Jedes Bild ist ein Unikat. Und auch die Einstiegshürde ist jetzt nicht sehr hoch da. Du kannst also mit relativ wenig Aufwand, auch finanziellem Aufwand, damit anfangen, dich damit zu beschäftigen. Und da war eine ganze Gruppe, die dann teilweise echt die ganze Woche über eigentlich nichts gemacht haben, außer da zu experimentieren, zu testen, verschiedene Acrylfarben zu testen, mit Schablonen zu arbeiten, mit verschiedenen Druckern zu arbeiten, weil der Drucker quasi, die Technik ist...
Es ist wirklich spannend,
ja. Ist echt spannend und was rauskommt, ist auch echt spannend. Also das fand ich...
Und die haben halt wirklich die Fotos gemacht vor Ort von uns oder von Dingen, haben das Ganze auf Laser dann ausgedruckt. Das geht halt da im
Das wird erstmal sehr kontrastig bearbeitet.
Genau, bearbeitet, dann ausgedruckt und mit diesem Laserprint kann man dann eben mit dieser Jellyplate und Acrylfarbe solche Positivprints erzeugen. Also aus einem Positiv wird auch wieder ein Positiv. Fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, wie das funktioniert hat. Geht auch relativ schnell. So für ein Ergebnis und wurde dann ja auch live vorgeführt. Das fand ich ja auch stark. Du hattest ja einen Weg gefunden, so einen Overhead-Projektor zu improvisieren. Also das war eine super Vorführung, ey.
Ich musste über den improvisierten Overhead-Projektor musste ich ja dann doch sehr staunen, weil es ist halt ein Smartphone, was dann per Funk auf den Rechner überträgt, der wieder am Beamer ist und dann kannst du halt mit einem Stativ und einer Handyhalterung Drahtlos. Kannst du dann quasi einfach mal oben die Kamera drüber machen und hast hinterher ein sehr gutes Bild und das war schön, weil das natürlich auch die Möglichkeiten nochmal vergrößert, auch für andere Sachen auch, vielleicht in der
Zukunft. Ja, auch für uns jetzt für
kommende Workshops. Du hast dann plötzlich eine Kamera, die einfach da ist.
Ja,
ohne dass
ja,
du da viel ja. machen musst.
Mal schnell was zeigen mit.
Genau. Ja, und dann halt die Größtformatkamera. Ich meine, hallo?
Eine begehbare hallo? Kamera.
Also Jürgen hat eben diesen Getränkewagen, so einen Ausschankwagen angeschleppt, der von einem älteren Projekt noch übrig war und der eigentlich keinen TÜV mehr hatte und der da so rumstand. Und dann hat er den mal eben schnell noch durch den TÜV gebracht, um ihn dann hinten an seinen VW-Bus ranzuhängen und mitzubringen. Und dann sind die da losgegangen in den Baumarkt und haben sich, also ne, du hast so ein Ding und willst eine Kamera draus machen aus dem Wagen. Wie gesagt, so Größe Ausschankwagen, Bauwagen so. Und dann brauchst du halt Material, weil du kannst jetzt nicht in diesen Wagen irgendwelche Löcher reinbohren, um da irgendwelche Linsen ranzupappen, sondern die haben dann quasi Platten aus dem Baumarkt geholt, um erstmal die Tür und später dann das Fenster quasi mit einer Objektivplatte zu versehen, in die dann mit einer Lochsäge ein Loch gesägt wurde und dann, also man hätte da theoretisch einfach eine Lochkamera machen können, aber dann kommt zu wenig Licht rein, dann dauert die Belichtung so lange und dann.
Ja, und die Brennweite passt dann nicht.
Und ja, nee, bei der Lochkamera ist Brennweite ja egal, aber du hast.
Ja, du willst auch den vernünftigen Ausschnitt und wie du schon sagst,
hell genug haben. Und dann haben sie halt, der Kai hat dann von einem befreundeten Optiker Brillengläser mitgebracht. Also ungeschliffene Brillengläser, die sind halt rund, ne? bevor die in die Brille eingepasst werden, sind die halt rund.
Das vollständige Glas.
So, haben so 10 Zentimeter Durchmesser oder so ungefähr. Und da hat er halt die Brillengläser mitgebracht. Eins mit 2 Dioptrien, eins mit 3 oder irgendwie sowas. Und dann haben sie zuerst mal eins hingemacht. Und das hat dann gerade so gereicht, um irgendwie auf die Rückwand des Wagens zu projizieren. Aber dann hast du keinen Spielraum mehr gehabt. Dann haben sie sich an 2 Linser gebaut, einfach mal die zweite davor gehalten, geguckt, was passiert. Und dann gesagt, da wird die Brennweite kürzer. Da können wir dann im Wagen die Bildstandarte quasi nach vorne holen und dann, also die Bildebene war letztendlich dann ein Flipchart, was auf einen Drehstuhl mit Rollen gebunden war oder festgeklebt war. Ja. Damit hast du aber dann natürlich ein Shift, ne? Du kannst den Sensor ja shiften jetzt oder tilten, also hast quasi in kamerainternen Tilt-Shift gebaut. Oder du bist richtig gut und bewegst das, wenn es Erdbeben gibt, irgendwie so, dass du quasi ein manueller Ibis bist.
Ja, schwierig. Haben wir nicht ausprobiert.
Und dann haben die da halt quasi in dem Wagen auch gleich noch, weil das ist ja, wie gesagt, das Wagen, von dem man Getränke ausschenkt, da ist ein Waschbecken drin, da ist ein Kühlschrank drin, da haben die also quasi die Dunkelkammer gleich noch in diesem Wagen aufgebaut.
Entwicklungsbäder fürs Papier.
Haben dann, genau, mit Papierentwicklung, klassische Papierentwicklung, haben dann zuerst mal mit Positivpapier gearbeitet und als ihnen das ausgegangen ist, haben sie ein Negativpapier belichtet, also direkt auf ein großes Fotopapier, so 50x60 und dann das Negativpapier musst du dann aber umkopieren auf ein anderes. Das kannst du machen, indem du die zwei Papiere so aufeinander legst mit der Emulsionsfläche und dann von hinten kräftig durchblitzt.
Ordentlich
dann
nicht drauf.
Überträgt sich das und dann musst du halt das zweite auch noch entwickeln. Und so haben die dann, also ja, vorher haben sie das Ding noch mit schwarzem Gaffer überall abgeklebt, damit da auch kein Licht reinkommt. Und dann haben sie halt so diverse Einzelporträts und Gruppenbild damit gemacht und so. Hallo? Was für ein Projekt. Und da das hinten am Auto hängt, genau, da hat der Jochen natürlich recht, das ist im Prinzip die größte Dashcam der Welt, also nach hinten, ne?
Ja, hast auch ein Live-Bild, also könntest du auffangen natürlich. Nee, also war schon der Hammer. Vor allem, letztes Jahr hat mir Kai das noch erzählt, dass sie da so eine spleenige Idee haben mit einem großen Zelt, irgendwie so 5 Meter lang und groß und breit und ob man sich das irgendwo mieten kann und dann kann man ja aus dem Zelt eine Kamera bauen und so fing das alles mal irgendwie an und dann kamen sie dann irgendwann auf Anhänger, ja, und dieses Jahr haben sie es in die Tat umgesetzt. Was für ein Projekt.
Tja.
Eine begehbare afghanische Kamera.
Also das ist tatsächlich, das war tatsächlich der gute Vergleich. Du erinnerst dich also, oder ihr erinnert euch vielleicht an diese afghanischen Boxkameras, über die wir hier schon mal geredet haben.
Hatten wir letztes Jahr auf dem Workshop.
Wo quasi in der Kamera, also zu, was weiß ich, so 20 Zentimeter auf 20 Zentimeter Würfel irgendwie als Kamera, wo in der Kamera aber dann auch gleich noch Entwickler und Fixierer und so weiter drin ist und dann wird quasi das Bild in der Kamera gemacht und von außen mit so Stäben bedient und dann wird quasi innen das Bild entwickelt und kommt dann da raus. Ich glaube, du kannst auch irgendwie die Hand reintun.
Ja, durch so einen Dunkelsack quasi die Hand reinreichen, genau. Durch so eine Durchreichung und guckt dann durch so ein rotes Prinzip, Glas rein.
Genau, im Prinzip war das quasi so eine afghanische Boxkamera zum Reinklettern. Und ich war ja da auch mal drin mit, also wo die das dann oben auf der Wiese stehen hatten erstmal und war dann da quasi mal drin und habe das mir mal angeguckt, wie das dann hinten an die Rückwand projiziert. Und du hast dann halt diesen Bildausschnitt, diese 50x60 Zentimeter, weil das ist nun mal das Fotopapier, was sie dabei hatten. Was Größeres hatten sie nicht dabei. Aber die eigentliche Projektion von diesem Ding, die ging halt bis hoch an die Decke und tief an den Fußboden und hat quasi einen viel größeren Bildwinkel umfasst als das, was das Fotopapier kann. Und dann verstehst du plötzlich, was so eine APS-C-Kamera macht, wenn du eine vollformatige Linse dran hast, die einen großen Bildkreis reinwirft, die croppt halt auch nur was raus, kleinerer Sensor. Dieses Ding macht eine Kamera und wie sie funktioniert echt super schnell sehr, sehr greifbar. Mhm. Weil im Prinzip ist in unseren Kameras sieht es im Prinzip genauso aus. Gut, da ist jetzt kein Waschbecken drin und auch kein Kühlschrank, aber vorne ist ein Loch, da sind Linsen, hinten ist eine Fläche, wo das drauf projiziert wird und mehr brauchst du eigentlich nicht. Mhm. Also, ja.
Na, ich fand es faszinierend, wie unverzerrt das Bild in diesen Wagen auch an die Wände projiziert wurde. Das war halt schon ziemlich geil irgendwie und irgendwie auch unwirklich, weil du siehst erst dieses Bild, wenn du da drinnen stehst und die Augen haben sich ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt und dann ist das ja ganz witzig und dann geht jemand vor der Kamera lang, weil da halt Menschen langlaufen und plötzlich ist das ein Bewegtbild und irgendwie ist das alles so, es ist so klar und der Kopf sagt auch, das ist doch normal, aber irgendwie ist das alles so unwirklich. Das ist irgendwie so ein Live-Video rings um dich rum quasi. Ist schon verrückt.
Tja, also, aber alle Projekte waren toll, alle Sachen waren toll, nur das war halt das Sichtbarste quasi, weil das die ganze Woche da rumstand und mal hier, mal da und dann musste es noch mit Strom versorgt werden. Und so weiter. Also es war so eine sehr, sehr bemerkenswerte Geschichte, die auch lange noch in den Köpfen rumschwirren wird. Alle, die das Ding gesehen haben im Einsatz, werden das nicht mehr vergessen. Mhm. Deshalb, also Klostergeister 2024. Ich mache diesmal auch wieder eine Umfrage an die Teilnehmenden. Die geht in den nächsten Tagen irgendwann raus. Mhm. Also diesmal gibt es quasi nur Umfragen, weil das Haus hat eine Umfrage gemacht über Workshop und Haus und Dozenten und dann will ich aber auch noch mal ein bisschen mehr Klostergeister-spezifische Dinge von euch wissen. Also wird dann in den nächsten Tagen irgendwann kommen. Ja, und das war's zum Klostergeister-Workshop. Der hat mich Der hat mir sehr viel Energie gegeben dieses Jahr. Ja, das war eine
super Truppe.
Mhm. Gute Vitaminspritze, der ganze Workshop für mich. Also hat mir sehr gut getan und das liegt natürlich auch an denen, die da waren. War eine gute Gruppe.
Hat sich sehr gut auch mit dem anderen Kurs vertragen, der vor Ort war und ein ausgefallener Kurs hatten wir in der letzten Episode drüber gesprochen. Berichtet. Also wirklich sehr, sehr harmonisch, sehr viel Spaß. Ganz toll.
Genau. Also schön, dass ihr da wart und nächstes Jahr wieder ein. Datum gibt es schon. Kann ich eigentlich auch gleich noch kurz sagen, weil
19.05. bis
19.05.
Die Woche halt.
Wieder die Woche ab dem 19.05.2025 ist der Klostergeister-Workshop 2025.
Genau. 25. Aber Anmeldung jetzt noch nicht möglich. Da sagen wir dann nächstes Jahr Bescheid.
Anmeldung ab Anfang November diesen Jahres.
Ach, dieses Jahr schon wieder. November.
Siehst du. Da muss ich ja vorher anmelden.
Ja, ja, natürlich.
Details kommen dann.
Also wir sagen dieses Jahr noch Bescheid. Ja, ja.
Aber das finde ich auch schön, dass du erinnerst dich so an die Anfänge des Klostergeister-Workshops. Da hat das Haus, also das ist ein ehemaliges Kloster, also die VHS, die da drin ist, hat ja quasi auch so ein bisschen erstmal mit uns gefremdelt und wusste nicht so genau, wie sie uns einordnen soll und hat auch so, wo es dann zwischendurch mal, gab es mal ganz am Anfang so ein, zwei Stück, die nicht ganz voll ausgebucht waren und dann war es schon ein bisschen auf der Kippe, wollen wir nochmal mit denen probieren oder nicht und das hat dann so ein paar Jahre gedauert, bis wir dann so quasi zum festen Inventar wurden. Und jetzt hat halt das Haus eine neue Leitung. Ne? Da hat sich viel im Personal verändert. Also ein Personal, mit dem ich vorher über 20, 25, 30 Jahre irgendwie immer zu tun hatte, wo einfach nicht mehr viel erklärt werden muss. Und jetzt neue Leitungen, teilweise neue Menschen, die da organisieren und so weiter. Und da hatte ich schon so ein bisschen. Wie kommen wir da rein? Wie werden wir da aufgenommen? Und das war jetzt quasi schon das zweite Mal mit dem neuen Chef. Und,
und ich glaube, diesmal hat er viele positive Vibes vernommen, auch von den anderen Kursen.
Genau, ich denke, das ist angekommen. Mhm. Ich denke, da müssen wir uns auch keine Sorgen mehr machen. Ich glaube, die haben schon. Und auch noch eins, ganz, ganz wichtig. Das ist uns noch nie passiert. der Parallelkurs, die Holzbildhauer, die haben, weil der auch sehr, sehr beliebt ist, haben die quasi die Auswahl, wenn die sich anmelden, zwischen 3 Wochen. Da ist also der Dozent 3 Wochen hintereinander, macht er 3-mal den Workshop quasi. Und die waren zum Teil schon mal parallel mit uns und hatten da also auch schon mal so quasi die Berührung schon mal hinter sich. Und es kamen dann tatsächlich 2 Teilnehmerinnen vom Holzbildhauer-Workshop zu uns und haben gefragt, ob wir denn schon das Datum für nächstes Jahr wüssten, weil sie würden sich dann unbedingt auf den Kurs anmelden, der parallel zu uns läuft.
Ja, ganz genau.
Und das ist ja mal eines der schönsten Komplimente überhaupt. Das haben wir noch nie gehabt, dass ein Parallelkurs gesagt hat, wann seid ihr, dann können wir uns da auch wieder parallel irgendwie.
Ja, die hatten ganz ähnliche Vibes. Deren Holzbildhauerkurs war nämlich auch irgendwie in etwas über 10 Minuten oder sowas oder 12 Minuten ausgebucht. Mhm. Das ist ganz ähnlich wie bei uns.
Ja, also das wollte ich noch erwähnen, weil das irgendwie, das hat auch zum Wohlgefühl beigetragen. Mhm. Das war schon over the pressure. Ne? Aber gut, also 2025, 19. Mai, könnt ihr schon mal in den Kalender eintragen und dann werden wir dann Ende des Jahres Bescheid geben, wenn die Anmeldung wieder aufgeht.
Genau.
So.
Schön.
Wir haben noch ein Follow-up. Und zwar von einem Kommentar von Dietmar zum Thema Lightroom Classic Abo gegen alte Version.
Ja, ganz genau. Und zwar hatten wir also letztes Mal reguläre Aufnahme so ein Zitat gesagt. Dass Adobe natürlich auch jederzeit Lightroom Classic einstellen könnte, wenn die Kunden jetzt auch noch nerven. So Stichwort einfache Software, nur noch CC, nur noch Cloud.
Das hatte ich so flapsig gesagt, ja.
Genau, und da haben wir dann auch gesagt, da haben wir auch ein bisschen Angst davor, dass sowas passiert. Also es ist immer die Frage, wie tickt Adobe und wo sehen sie eben ihre Einnahmequellen? Im Augenblick habe ich da keine so große Angst, aber so ein bisschen schwingt das natürlich immer mit. Und Dietmar meinte dazu, dass er sich da ja irgendwie freut, dass er als Lightroom 6.14 Nutzer, also die letzte Version, die noch ohne Abo verfügbar war, Adobe in den die letzten Jahre, dass er Adobe, wie würde man den Satz formulieren, dass er ihnen das Geld nicht in den Rachen geworfen hat die letzten Jahre. So hat er sich ausgedrückt. Und Dietmar, ich weiß, was du meinst, denke ich, und ich verstehe das auch, aber ein paar Dinge wollte ich an der Stelle dann trotzdem dazu sagen, auch wenn ich weiß, dass es natürlich ein Stück weit als provokanter Gag Richtung Adobe gemeint ist, verstehe ich schon, muss man nicht überinterpretieren, ich tue es halt trotzdem, kennst mich ja. Weil ich bin erstmal grundsätzlich nicht gegen Software-Abos. Also ich meine, ich bin selbst Softwareentwickler und verstehe durchaus eben auch die andere Seite und über ein Abo hast du halt ein geregeltes Einkommen oder ein geregelteres Einkommen, ein planbareres Einkommen, mit dem man eben arbeiten kann. Und wenn du Personal bezahlen musst, dann ergibt das schon auch alles einen gewissen Sinn. Ja, Adobe ist groß und da reden wir von Millionen und Milliarden. Aber nichtsdestotrotz, grundsätzlich bin ich erstmal nicht gegen Abo, wenn man denn auch etwas dafür bekommt. Und wenn die Regelung klar ist, was passiert denn, wenn ich das Abo einstelle, haben wir auch schon drüber gesprochen, da ist Lightroom Classic ja insofern ganz gut, dass es dann immer noch als Viewer taucht. Also es ist deine Daten sind dann ja nicht plötzlich unbrauchbar, sondern du kannst immer noch zugreifen und kannst dir immer noch Tipps rauslassen, wenn du möchtest. Insofern bin ich da erstmal soweit, das ist okay für mich. Und ich bin auch nicht grundsätzlich gegen Adobe, auch wenn wir oft gegen Adobe schimpfen. Und wenn wir es tun, denke ich auch zu Recht. Aber grundsätzlich ist das jetzt nicht mein Feindbild als solches. Denn die haben, das muss man ja auch sagen, über die Jahre schon auch allerhand geschaffen. Sicherlich haben sie auch einiges nicht so fein gemacht und sind auch nicht so fein im Umgang mit anderen gewesen. Aber ja, muss man halt schauen. Und man kann halt nicht von der Hand weisen, dass sie da schon Standards gesetzt haben. Und das andere ist natürlich schwer haben gegen so einen Platzhirsch, ist dann auch klar. Und ich hatte auch lange Zeit die Version 6 ohne Abo. Die habe ich lange Zeit benutzt, weil ich natürlich überlegt habe, wie sinnvoll ist es, sich jetzt in so ein Abo reinzusperren. Vor allen Dingen, weil nicht klar war, wohin geht die Reise bei Adobe. Und da war ja schon abzusehen, dass sie irgendwie vielleicht nur noch Cloud zu lassen und gar nichts Lokales mehr. Das war ja auch die Marschrichtung, die sie mit dem neuen Lightroom dann angegangen sind. Und da war ich natürlich etwas zurückhaltender. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt ganz froh bin, dass ich schon seit einigen Jahren dieses Abo habe und da regelmäßig mit Updates versorgt werde. Und nur um mal so, nur aus meiner Perspektive zu zeigen, was da gekommen ist, was mir tatsächlich hilft in meinem Alltag, das darf man nicht vergessen. Also du kriegst regelmäßig Updates und immer wieder kommt was Feines mit. Zum Beispiel wurde die Bibliothek tatsächlich deutlich flotter. Also Adobe hat sich dem tatsächlich angenommen, hat da offensichtlich den Code überarbeitet. Scrollen und Blättern durch die Bilder, das geht also butterweich und rasend schnell. Das ist wirklich fantastisch geworden. Das war früher auf keinen Fall so. Sie haben Apple Silicon Support eingebaut, für mich ganz wichtig, weil ich halt auf dem Mac arbeite und dann auf dem Mac mit dem M1-Chip umgestiegen bin. Und seit das nativ auf M1 läuft, ist das da eben nochmal deutlich flotter geworden. So flott, dass ich an meinem 5K 24 Zoll iMac nicht mehr damit arbeite, weil da ist noch ein Intel drin. Und auf der alten Maschine ist das im Vergleich so viel träger. Muss ich mir nicht mehr geben. Dann die KI-Masken, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne benutze, um schnell mal den Vordergrund, Hintergrund oder den Himmel zu markieren, um da eben spezielle Anpassungen zu machen. Das ist tatsächlich extrem hilfreich. Und die Tatsache, dass man diese KI-Masken auch noch übertragen, also synchronisieren kann auf weitere Fotos, auch wenn in den anderen Fotos das Motiv an einer ganz anderen Stelle ist oder das Motiv auch ein ganz anderes ist. Es wird halt, die Logik wird synchronisiert und damit kann man sich sehr, sehr feine Presets basteln, habe ich auch auf dem Workshop gezeigt. Und natürlich gibt es für die Masken jetzt auch deutlich mehr Möglichkeiten, die früher so nicht möglich waren. Also so habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, auf einer Maske auch mit dem Kurvenwerkzeug zu arbeiten. Es gibt ein neues Tool, dieses Point Color, wo ich halt mit der Pipette einen Farbton wählen kann und dann kann ich sagen, welchen Farbbereich, Helligkeitsbereich und Sättigungsbereich möchte ich manipulieren, den ich da angetippt habe. Und dann kann ich sehr fein eine Farbkorrektur machen. Sehr praktisch für Hauttöne zum Beispiel oder bei Pferden, Felltöne, wenn man die dann in seiner Bearbeitung ein bisschen korrigieren möchte. Und ich kann sogar ein Korn auf die Maske anwenden, wenn ich sage, ich möchte im Himmel mehr oder weniger Korn haben als im restlichen Bild, wenn ich so ein analoges, in Anführungszeichen, Korn über das Bild legen möchte. Also auch das geht jetzt auf der Maske. Dann gibt es jetzt dieses Generative Fill, das heißt, ich kann eine Retusche machen mit dem Pinsel und dann wird nicht ein anderer Teil dorthin gestempelt, wo ich gemalt habe, sondern es wird halt versucht, Pixel neu zu erfinden an der Stelle, die dazu passen. Das Ganze läuft allerdings lokal und nicht wie bei Photoshop in der Cloud. Deswegen ist es auch tatsächlich deutlich schlechter. Es funktioniert bei mir für kleinere Bereiche in der Regel ganz gut. Könnte besser laufen, wenn die Bereiche größer werden, aber es ist immerhin schon mal da und spart oft den Weg nach Photoshop. Und Stichwort Photoshop. Photoshop ist im Abo eben auch enthalten in der jeweils aktuellen Version und ist auch extrem mächtig geworden mit diesem Generative Fill Feature, wo man tatsächlich sehr, sehr schnell Dinge wegretuschieren kann, was mir eben auch bei bezahlten Fotoshootings schon echt geholfen hat, um Bilder aufzuräumen, wo ich früher irgendwie, irgendwas zwischen 15 und 45 Minuten gestempelt hätte, wenn es mir wichtig war, das Bild. Das mache ich jetzt vielleicht in 2 oder 3 Minuten. Also das ist tatsächlich, es hilft. Ja. Ansonsten ist noch dazu gekommen, dass du Selektionen und die Templates deiner eigenen, dass du die durchsuchen kannst. Ja, endlich. Ja, wurde auch Zeit. Es ist eine Tiefenerkennung über die KI dazu gekommen, dass das Bild analysiert wird und es wird erkannt, was vorne ist, was hinten ist und du kannst eben eine Entfernung einstellen, um nachträglich ein Bouquet zu erstellen oder zu verstärken, wenn man das möchte. Habe ich für 2, 3 Bilder schon mal verwendet. Ganz nett, um vielleicht nochmal das Motiv ein bisschen deutlicher herauszustellen, wenn man das so mag. Und natürlich wurde all die Zeit, wurden da diverse Kameras, also RAW-Formate, nachgerüstet und Objektivkorrekturen für diverse neue Objektive. Und tja, was willst du halt machen, wenn du dir mal eine neue Kamera kaufst und willst dann damit weiterarbeiten? Und natürlich kann man jetzt sagen, man nimmt den DNG-Konverter, das ist das, was Tanja noch macht, die hat nämlich noch eine alte Version. die importiert dann eben über den DNG-Konverter, den gibt es kostenlos von Adobe, dann kann man halt die RAWs damit importieren, in ein DNG wandeln und das DNG dann in die alte Lightroom-Version importieren. Das funktioniert auch. Und es ist auch ganz gut für so eine Handvoll Freizeitfotos oder sowas, da kann man das machen. Da muss man jetzt nicht irgendwie ein Abo oder sowas abschließen. Aber ich bin kurz davor, für Tanja ein zweites Abo zu buchen, weil es ist es einfach...
Es ist halt umständlich.
Ja, es ist deutlich schneller und bequemer, wenn du das eben direkt in Lightroom machst. Nur macht sie nicht so wahnsinnig viel damit, dass sich das irgendwie bisher gelohnt hätte. Aber der Tag wird kommen, wo ich einfach, um meine Nerven und meine Zeit zu schonen, einfach das Abo klicken werde.
Du erinnerst dich, da warst du gar nicht dabei. Der Workshop bei Lothar in Berlin, der Analog-Workshop, der hat halt da diverse alte Scanner, die auch mit aktueller Software und mit aktuellem Betriebssystem nicht mehr laufen. Mhm. Und der ist dann total darauf angewiesen, auch einen alten Rechner noch vorzuhalten, mhm, noch eine Ersatzfestplatte, falls da mal eine kaputt geht, und die alte Software eben weiter zu betreiben, weil sonst die Maschine einfach nicht läuft. Also da gibt es auch Notwendigkeiten bei sowas.
Ja.
Fiel mir da gerade so ein.
Ich denke, bei uns wird das zweite Abo dann irgendwann in dem Zeitraum kommen, wenn Tanja mein M1 Notebook übernehmen wird. Sie hat nämlich jetzt im Augenblick mein letztes Intel-Notebook. Und ich denke, wenn sie das M1 kriegt, dann werde ich ihr empfehlen, auch das neueste Lightroom zu benutzen. Und dann werden wir ein Abo abschließen. Ich hatte da tatsächlich schon mal ein Telefonat mit dem Support von Adobe. Und man kann mit denen durchaus reden. Und er hatte mir dann ein Angebot gemacht für ein günstigeres Abo. Muss man mal schauen. Auf der anderen Seite, der offizielle Preis, der liegt so bei irgendwas um die 140 Euro im Jahr, wenn man sich so eine Jahreslizenz mit 20 GB Lightroom Classic, Lightroom und Photoshop klickt. Aber es gibt in der Regel jedes Jahr mindestens eine, meistens aber mehrere Gelegenheiten, so etwas für um die 80 Euro zu erwerben. Und das habe ich in der Regel auch gemacht. Und man kann auch mehrere Jahre auf einmal kaufen, also jedes Mal, wenn man so eine Jahreslizenz erwirbt, kann man die in seinen Account dazu buchen und dann erhöht sich eben das Ablaufdatum nach hinten. Ist also durchaus fair. Für 80 Euro Photoshop, Lightroom Classic und Lightroom mit 20 GB Creative Cloud Sync, das geht schon in Ordnung. Und jetzt, wo Photoshop für dieses Generative Filter auch solche Guthaben da aufbraucht, sind, glaube ich, in dem Abo, weiß ich nicht, wie viel 100 oder 1000 Einheiten sind da enthalten. Und ja, mir reicht das.
Gut.
Ist also fein.
Kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar hat der Frank in den HS-Fragen auf dem Slack was reingeschrieben, bezogen auf die Canon R5. Ich lese das mal vor. Frage: Bin gerade in Krakau auf der RIPE 88 und bin natürlich in die City. Wundervolle Stadt. Jetzt meine Frage. Es war das erste Mal, dass ich sehr häufig von 35 mm auf 14 mm wechseln musste wegen enger Straßen und großer Plätze. Das erste Mal, dass ich einen Zoom an der R5 vermisst habe. Was ist denn wohl das beste Verhältnis zu Flexibilität, Performance, Preis und Gewicht? Reichen euch 24 mm in der City oder doch 14 oder 15? Braucht ihr Brennweiten größer 35 mm? Die Frage ist, ob ich mir ein 14 bis 35 mm oder ein 24 bis 70 oder sogar 105 mm zulegen soll. Ich war eher mit einer Blende größer 5,6 unterwegs. Wie gut sind die F4 Zooms in Canons RF-Reihe? Gilt immer noch, je kleiner der Zoombereich und je größer die Blende, desto besser das Glas? Also, das ist eine höchst individuelle Geschichte, und wer mir hier schon mal zugehört hat, weiß, dass für mich die Leib- und Magenbrennweite immer noch das 24er ist, und da gibt es viele Gründe dafür, und die habe ich auch in ein Buch gepackt, deshalb empfehle ich das jetzt einfach mal schamlos, das Weitwinkelbuch im D-Punkt Verlag, heißt Weitwinkelfotografie im D-Punkt Verlag. Ich persönlich beantworte die Frage mit 24 reicht mir vollkommen aus in der City, weil ganz viel des Empfindens, ob das jetzt ein großer Platz ist oder nicht, hängt in der Gestaltung, hängt in der Bildkomposition, hängt darin, was du noch mit reinnimmst, was du weglässt, wie du die Sachen zeigst. Da ist Gestaltung auch ein zentrales Thema. Und wenn ich dann mal merke, dass es dann doch nicht ganz reicht für das, was ich zeigen möchte, dann ist das halt so. Dann habe ich halt das Bild nicht. Also wenn ich jetzt da beruflich wäre und ich müsste jetzt für, was weiß ich, das Stadtmarketing irgendwie die Stadt abbilden oder ablichten und das in toll, da würde ich mir auch noch was weiteres mitnehmen, ja. Aber ich glaube, ich würde es nicht oft benutzen.
Ja.
Wie geht's dir da? Reden wir erstmal kurz über den Brennweitenbereich.
Über den Brennweitenbereich.
Städte, ja. Also Krakau, alte Stadt, wahrscheinlich auch viele enge Gassen und so weiter, gemischt mit großen Plätzen.
Ja, ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Stadtfotograf, war aber natürlich schon in Städten unterwegs, wo es auch ein bisschen enger zugeht. Bei mir war es halt so, immer bezogen aufs Vollformat, also auf das 35mm Format. Ich hatte früher eigentlich immer das 24 bis 105 drauf bei diesen Aktionen. Und damit war klar, 24 weiter wird's nicht. Und wenn ich tatsächlich mehr draufkriegen wollte, weil das, was weiß ich, ein interessantes Gebäude war oder der Brunnen eben so schön aussieht, aber ich links und rechts noch irgendwie die Altstadt im Hintergrund haben wollte und das einfach nicht ging, weil ich nun mal nicht weiter zurückgehen konnte an der Stelle, dann habe ich halt ein kleines Pano gemacht aus drei Bildern. Also Kamera hochkant genommen bei 24mm, drei Bilder nebeneinander gemacht und dann zusammenstitchen lassen.
Sagt Jochen, sagt David auch gerade, Panorama kann ja auch oft helfen.
Das habe ich jetzt zum Beispiel auch bei den Klostergeistern gemacht, als wir auf den Amalienfelsen rauf sind. Da hatte ich nur das 70 bis 200 dabei. Ja, und dann habe ich eben oben auch das ein oder andere kleine Panorama mit vier, fünf Aufnahmen nebeneinander gemacht. Kann dann auch ganz nett aussehen. Also das wäre erstmal so, wo ich sagen würde, mit 24mm käme ich persönlich klar. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir damals von Sigma das 12 bis 24 noch geholt habe als sehr Weitwinkel, als Ultraweitwinkel-Zoom. Und das hatte ich schon auch durchaus gerne mal drauf, allerdings nicht zwingend immer nur in der Stadt, weil das wird dann auch schon zunehmend schwierig, ein Bild zu machen, wo dir nicht irgendwie die Gebäude wie so eine Pappscheibe irgendwie wegklappen. Kaum richtest du die ein bisschen nach oben, schon hast du diese extrem stürzenden Linien. Das sieht selten noch schön aus. Sondern dieses extreme Weitwinkel, das habe ich dann eigentlich tatsächlich lieber so in waldigen Gegenden, so um Seen herum. Dass du dann halt vorne die Seelinie hast und hast dann den Wald noch mit drauf und oben drüber die Blätter noch und solche Geschichten.
Deshalb bin ich, wenn ich in Städten unterwegs bin, und da kommt mir da der Shift zugute, weil das ist natürlich mein 24er mit Shift-Funktion. Wo ich einfach die stürzenden Linien wegkriege, beziehungsweise gar nicht erst zeige. Mhm. Und damit habe ich ja theoretisch auch schon meinen Bildwinkel wieder vergrößert, weil ich dann halt den Vordergrund ein bisschen rausnehmen kann und eher die hohen Gebäude drin habe, ohne das kippen zu müssen. Das ist so, also A, ist es so, what you see is what you get, und B, nutzt man halt einen anderen Teil von dem eh schon größeren Bildkreis, den das Ding hat. Also eigentlich ist es weitwinkliger, ohne weitwinkliger zu sein. Mhm.
Du wählst dann halt den Bereich, der genau für dich relevant ist. Mhm.
Dann fragt er noch, braucht ihr Brennweiten größer 35 mm? Ja, schon mal.
Ja.
Also du hast ich ja, schon. Du willst ja in Städten nicht nur diese faszinierenden, großen, weitwinkligen Panoramen einfangen, sondern schon auch mal ein Detail irgendwo rauspicken.
Ja,
es ist halt jetzt irgendwie ein interessantes Stück Fachwerk oder das Hündchen an der Ecke, was gerade auf die Eiskugel schaut, die fast runterfällt von dem Kind nebendran und so weiter. Das sind ja so Street-Details, die dann vielleicht doch davon profitieren können, wenn du so ein bisschen noch einen Telebereich hast.
Ja, Details, Schilder, die irgendwo befestigt sind, wo die du hervorheben willst. Oder eben tatsächlich aus größerer Entfernung ein Motiv, also mit der ganzen Straßenflucht oder so etwas. Das kann dann etwas teliger durchaus auch interessant sein, wenn man noch irgendwie so Personen oder Köpfe im Vordergrund hat.
Also letztendlich fragt er hier, ob er sich das 14 bis 35 oder das 24 bis 70/105 zulegen soll. Mhm. Also ich persönlich wäre mit so einem 24-70 völlig gut bedient. Ich habe auch ein 24 bis 105, das alte F4, was ich auch in solchen Situationen schon oft verwendet habe. Ja, aber das musst du letztendlich dann wissen, was ist dir wichtiger.
Das ist tatsächlich also sehr individuell. Und
Du hast halt, wenn du nur in diesem ganz weitwinkligen Bereich arbeitest, 14 bis 35, hast du halt, sieht halt jedes Bild sehr weitwinklig aus. Und das ist eine Stilentscheidung, die aber auch irgendwann, aus meiner Sicht, irgendwann auch langweilig werden kann. Und bei einem 24 bis 105 oder 24 bis 70 deckst du eben auch noch den Normalbereich mit ab. Das heißt, du hast vom Weitwinkel, und 24 ist ein recht ordentlicher Weitwinkel, bis hoch zu 105, aber eben auch den Bereich in der Mitte, 50, 80 und so weiter mit drin. Hast also quasi ein deutlich universelleres Objektiv, was man auch mal für eine Porträtsession verwenden kann, was eben auch mal so unauffällig mit dem Bildwinkel umgeht. Und damit bist du damit flexibler, würde ich sagen. Ist aber so. Du kriegst nicht die 11 mm Schüsse natürlich.
Nein.
Es sei denn, du sagst, ich mache hier und da mal ein Panorama, dann kriegst du die.
Mhm. Ja, und die Frage ist jetzt halt, wenn er immer gewechselt hat, zwischen 14 und 35, also zwischen diesen beiden Festbrennweiten. Wenn das deine Brennweiten sind, wenn du dich mit denen richtig, richtig wohlfühlst und das ist das, was du machen willst, ich kenne jetzt deine Bilder nicht, aber wenn du sagst, das ist es einfach und das passt einfach super, es gibt ja ein Zoom-Objektiv, ich habe mal geguckt hier von Canon, deswegen sprichst du das wahrscheinlich auch an, für den RF-Mount, das 14 bis 35 mit Blende 4, weil du ja sagst, du hast eh immer etwas weiter die Blende geschlossen. Da bist du halt bei 1600 Euro. Das ist allerdings für RF-Linsen tatsächlich schon eher auf der günstigen Seite, zumindest wenn du nicht was Lichtschwächeres nehmen willst. Und dann könnte das ja vielleicht für dich eine Lösung sein. Was ich jetzt nur, also ich für mich, wenn ich die Entscheidung treffen müsste, ich würde mir sagen, naja, aber ich habe ja schon 14 mm und ich habe ja schon 35 mm. Und die Millimeter dazwischen sind jetzt vielleicht nicht relevant für mich. Also warum soll ich jetzt diesen Brennweitenbereich verdoppeln mit einem Zoom, nur damit es bequemer wird?
Bequemer ja, aber ich erwische mich dann dabei, dann habe ich irgendwie im Fotorucksack halt zwei Festbrennweiten, die dann den Weitwinkel und den Telebereich abdecken. Aber dann bin ich halt doch bei vielen Dingen nicht mehr flexibel, weil da ist passiert was Interessantes, das müsste ich jetzt mal schnell mit dem Tele einfangen. Ja, dann nehme ich doch nicht die Fototasche und pack dann aus und mach dann erstmal irgendwie Objektivwechsel und dann ist das schon vorbei. Also,
aber du hättest wahrscheinlich,
im Street-Bereich musst du schnell sein.
Du hättest wahrscheinlich nicht das 14er, das 35er und das Zoom 14 bis 35 dabei. Das ist ja irgendwie doppelt gemoppelt. Also entweder gehst du dann mit dem Zoom los oder mit den Brennweiten. Und ich sage mir halt, wenn ich die einzelnen Brennweiten schon habe, dann würde ich mir jetzt einen Zoom suchen in einem anderen Bereich. Hm. Das wäre jetzt so mein Ansatz. Ja. Und da würde ich tatsächlich irgendwas ab 24 empfehlen, weil da gibt es eben ganz gute Objektive. Und die Blende 4 Objektive, die sind völlig in Ordnung. Und vor allen Dingen kleiner, kompakter und zudem noch günstiger. Hier so ein 24 bis 105 4.
Und das Objektivdesign hat sich in den letzten 20, 30 Jahren dramatisch verbessert. Oh, ja. Das heißt, die haben heute viel bessere Berechnungs- und auch Produktionsmethoden, mit denen sie deutlich präziser nochmal arbeiten können. Und deshalb sind die F4er heute, ja, die sind gut, die sind prima, nicht davor zurückscheuen. Und vor allem, wenn du Angst hast, zu wenig Licht, eine Kamera von vor 20 Jahren und eine Kamera von heute, die sind auch dramatisch unterschiedlich, was ihre Lichtstärke angeht.
Korrekt.
Also die sind heute einfach so viel empfindlicher bei gleicher Bildqualität, dass du den kleinen Unterschied an der Helligkeit zwischen einem 2,8er und einem M4er auch mit der Kamera ausgleichen kannst. Und das zugunsten von deutlich weniger Gewicht.
Und mein Impuls bei diesem Anwendungszweck würde wahrscheinlich zum 24-105 gehen. Sowas hatte ich früher ja auch, die alte Version Blende 4. Ne? Weil schöner Brennweitenbereich, du deckst tatsächlich viel ab, was Chris gesagt hat, ne? Bis über das Porträt, die klassische Porträtbrennweite hinaus. Es ist mit 1300 Euro Neupreis, Gebrauch kriegst du es auch schon günstiger, vertretbar, denke ich, kann man machen. Und du hast halt ein Objektiv, was nicht allzu groß und zu schwer ist. Also ich finde, das ist auch noch sehr angenehm mitzunehmen. Ich selbst habe mich für das 24-70 2.8, also Offenblende noch weiter auf, entschieden. Es ist eine Blendenstufe mehr. Es ist eine Blendenstufe mehr Licht. Die kannst du aber mit der F5 auch locker mit dem ISO kompensieren. Und es ist eine Blendenstufe mehr Freistellung. Aber wenn man mal ehrlich ist, das siehst du im AB-Vergleich. Das sieht kein Laie da draußen. Das habe ich mir allerdings geholt, weil ich das eben auch für Feiern und so weiter benutze, wo ich also wirklich einen Sinn da drin sehe und das eben auch gerne mag mit dem sehr starken Freistellen. Und das ist dann mehr für mich als für die Kunden. Man zahlt dann aber auch mal locker das Doppelte dafür. Und deswegen würde ich das jetzt für Reiseobjektiv nicht empfehlen, weil es ist vergleichsweise groß und schwer. Und ich denke, dass du das 24-105 eher mitnehmen wirst. Tja, das wäre meine Empfehlung.
Sehr schön. So, jetzt habe ich noch ein kleines Analogthema. Und zwar geht es um den Smarter Everyday, der YouTube-Kanal, der auch irgendwie immer wieder mal was zum Thema Film macht. Der hat ja diese unglaublich schönen Dreiteiler über Kodak gemacht mit tiefen Einsichten über die Produktion von Filmen. Und das ist schon so in sich eine sehr, sehr abgefahrene Sache. Und der Destin, der das macht, der ist halt auch wirklich ein Filmfan, kann man nicht anders sagen. Oder hat in den letzten Jahren noch seine Liebe zu Filmen wiederentdeckt und so. Und durch den Besuch bei Kodak ganz sicher. Mhm. Und der ist aber auch ein Sonnenfinsternis-Nerd. Und jetzt war ja vor ein, zwei Monaten in den USA diese Sonnenfinsternis, wo halb Amerika sich mal wieder irgendwo wohin gereist ist. Und ja, die totale Sonnenfinsternis. Und der Destin hat einen Freund, einen Bekannten, der ist noch mehr Sonnenfinsternis-Nerd. Das ist irgend so ein Prof, der
kennt auch alle
Experimente aufbaut und total toll zeigt, was da geht und so weiter. Und der hat ihn drauf gebracht, ob er vielleicht mal diese Sonnenfinsternis fotografieren möchte. Und zwar mit einer analogen Kamera.
Na fein.
Und zwar nicht nur das, sondern ob er sie fotografieren möchte, so eine Bildsequenz zu machen auf ein Negativ. Ne, so vor der Totalität, während der Totalität, man kennt diese Bilder, wo dann quer durchs Ding. Und das machst du halt, wenn du es digital machst, dann machst du halt einzelne Bilder und montierst die hinterher irgendwie zusammen. Aber auf Film, ja, machst du das. Und das nicht nur das, sondern er hat das auch noch auf dem Dia gemacht. Also der hat sich quasi, der hat sich dann erstmal beraten lassen, weil er braucht erstmal eine Kamera, wo er quasi eine Mehrfachbelichtung machen kann. Mhm. Und das war dann, was war es denn? Eine Mamiya, eine Hasselblatt, irgendwas Mittelformatiges, was er sich dann besorgt hat dafür. Und hat also auf ein analoges Mittelformat-Negativ dann das fotografiert. Und du hast halt wirklich, das ist halt wirklich dramatisch, weil du hast halt genau dieses eine Negativ. Kannst diese Sequenz nicht irgendwie nachher nochmal zusammenbasteln, sondern du musst dann genau wissen, wann. Und dann wollte er natürlich das Ding auch nochmal ordentlich spacen, ne? Dass er also quasi zwischen den einzelnen Phasen, die er da abgebildet hat, dann auch eine schöne Abstandssequenz hat. Also hat er sich da die Timings aufgeschrieben, ist mit der ganzen Familie da irgendwie hingefahren und hat dann genau nach Timer dann die Bilder gemacht und war sich auch erst, als es dann entwickelt war, sicher, dass das auch funktioniert hat. Und ist halt, also das hat geklappt, ja, kann ich schon mal sagen. Aber es ist halt spannend, weil er die Geschichte natürlich auch unglaublich gut erzählt, wie dramatisch das war und wo die Probleme liegen und so weiter. Und es ist eine schöne Geschichte.
Andere also genießen diese totale Sonnenfinsternis und lassen dieses Spektakel auf sich wirken. Und er muss ja völlig abgelenkt gewesen sein, das auf Film zu bannen.
Naja, letztendlich, ja, schon irgendwie. Also, aber trotzdem, es ist halt auch eine.
Ist schon auch geil, ja.
Es ist halt trotzdem, ne? Du schaffst damit was, ein Unikat quasi. Und das hat schon auch irgendwie was. Also das fängt schon an bei, um Gottes Willen, hoffentlich schubse ich nicht aus Versehen das Stativ an oder so, weil dann kannst du vergessen.
Damit das schön ausgerichtet bleibt.
Mhm. Naja. Jedenfalls, also schöne Geschichte, schönes Video und es ist ziemlich cool, was man so mit Filmen machen kann.
Ja, guck mal, dann weiß ich doch schon wieder, was ich mir angucken muss.
Ja, Sonnenfinsternis auf Film.
Fantastisch.
Gut. Dann haben wir jetzt eine Würfelei.
Ja, es geht um die Auflösung der Einstellungaufgabe.
Gibst du immer noch den Flickr-Link rein?
Ach so, selbstverständlich.
Das hilft.
Glaube ich zumindest. Habe ich hier aber. Und
kommt. Weil sonst kann ich ja nichts, kann ich das ja nicht zeigen.
Da steht drin.
Da ist er. Gut. Also die Einstellungaufgabe.
Zu verlosen haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Oder hast du noch irgendwas?
Nee, im Moment nicht. Es gibt Bilder, die wir besprechen hier und genau. Das ist ja auch was wert, oder? Also, HSB-Einstellung, das sind die Bilder. Wir haben insgesamt, lass mich gucken, 9.
Schlappe neun
Bilder. Naja, die wirklich Aktiven, die waren jetzt beim Klostergeister-Workshop. Die haben natürlich nicht an die Aufgabe gedacht. Ne? Ja, gut, also lass uns mal hier würfeln und mit 9 kriegt man das auch im...
Ein Zehner-Würfel hin. Willst du?
Genau, ich mach mal.
Mach mal.
Ich nehm den äußeren von den beiden. Und da haben wir jetzt eine 1 gewürfelt. Ha!
Ha!
Guckst du, das hier ist die 1 von PR Photography. Warte mal, da ist es. Employee of the Day. Eine Katze, die irgendwo auf Teppichen sitzt und vor einem Teppichladen und sich da entsprechend es gemütlich macht.
Also mit einer sehr entspannten Einstellung zur Arbeit offenbar.
Mit einer sehr entspannten Einstellung. Und das sieht aus, als ob es irgendwo entweder ein türkischer Laden ist oder in der Türkei sogar ist. Und ja, das ist eine schöne kleine Street-Studie im Prinzip. Ne? Du gehst da vorbei, siehst was Interessantes und so eine Katze, die da irgendwie gerade so halb pennend da irgendwie auf den Teppichen sitzt.
Ist auf der einen Seite nicht so wahnsinnig spannend, auf der anderen Seite aber doch schon wieder so geschickt komponiert, wie du sagst, dass man eben den Bezug zur Türkei eben sieht. Unten rechts
in Form dieser roten
Flagge, oben links durch Sylkret, was da steht. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Also man hat irgendwie auf den zweiten Blick quasi so einen Bezug und fragt sich, okay, wo ist das?
Und du kriegst halt noch mehr Kontext mit, weil das ein Schaufenster ist. Und
genau.
Du siehst zum einen halt, also vorne die Katze, dann schaust du in das Schaufenster rein, weil der Laden innen ist ein bisschen heller, belichtet oder beleuchtet nochmal. Also du kriegst so ein bisschen von dem Laden mit und du kriegst noch eine Reflexion mit, die noch irgendwie ein Auto zeigt dann von der Seite. So ein
hat so eine Teil davon. Ebene.
Mhm. Also kriegst du nochmal bisschen mit, dass das an der Straße ist. Das heißt, du hast eine Ebene für die Katze, eine Ebene für den Laden und dann nochmal eine Ebene für die Reflexion und interessante Details. Also das ist schon ein Bild, was man auch so ein bisschen erforschen kann. Insofern trügt das, wenn du einfach nur sagst, nur so ein Schnappschuss. Nee,
es ist kein Schnappschuss. Also das ist, glaube ich, schon etwas überlegter.
Mhm. Ja. Sehr schön. Mhm.
Ja.
Also, PR Photography. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Wir haben nichts zu verlosen, aber du wurdest hier genannt. Ach so,
aber
Jochen sagt, Sylkret heißt auf Deutsch sei dankbar.
Siehst du
mal. Also da steht nicht Sylkret, sondern Sylkret ist ein
Sylkret. Ich weiß nicht, ob das die richtige Aussprache ist, aber gut. Dann lass mal noch ein, zwei rauspicken hier. Und zwar nehmen wir gerade mal noch das zweite. Das ist von Marius, alles Einstellungssache im manuellen Modus, ist alles Einstellungssache. Das Bild zeigt meine Olympus EM5 Mark II, die mich zur Wiederaufnahme meines Fotohobbys gebracht hat. Und der Nachweis, dass man auch mit 12 mm und Blende F4 freistellen kann. Also, das ist quasi eine Nahaufnahme mit einem Weitwinkel und der Bildabstand, der diktiert dann auch so ein bisschen die Freistellung. Mhm.
Das ist ein schönes Detail. Die EM5 Mark II, sehr, sehr schöne Kamera, die Olympus. Mag ich leiden.
Einstellrad.
Schön kompakt.
Ich will nur noch mal abstauben.
Man möchte sie sauber machen, aber es zeigt ja auch ein bisschen, dass sie benutzt wird. Ne? So ein bisschen
Oder dass das Spiel im Regal steht. Das würden wir jetzt gerne wissen.
Ich würde das mal interpretieren als Staub von draußen. Also wenn ich durchs Feld gelaufen bin, dann sieht die Kamera ganz ähnlich aus. Das passt schon. Ich hätte mir wahrscheinlich ein bisschen mehr Schärfe an der Stelle gewünscht, wo die Einstellung ist. Aber das ist, glaube ich, links. Ne? Die steht auf M, kann das sein? Ich habe das gerade nicht im Kopf.
Ist das auf M, ja.
Ist das außen der Marker oder ist der innen? Nee, der ist außen der Marker. Ist schon korrekt, dann ist es auf M gestellt. Innen ist der Ein-Ausschalt-Button, glaube ich.
Das passt schon.
Das passt. Ja, ja, da war ich gerade
verwirrt. Also da, wo es zählt, da wird auch, da ist auch,
ja, passt. Ja,
Schärfe ist eher ein klein bisschen nach hinten noch, aber das
ist ein Detail. Ja, passt sowas.
Das ist ein Detail. So.
Ist sehr schön. Und natürlich eine schöne Assoziation, weil wenn dich das zur Wiederaufnahme des Fotohobbys gebracht hat, alles gut gelaufen. Viel Spaß dabei.
Genau. Dann haben wir hier noch, das hier würde ich noch rauspicken von Kostenzer, Kirche Reichenau, St. Georg. Ist einfach eine schöne kleine architektonische Studie. Du hast hier verschiedene Grauabstufungen in den Gebäuden, die sind von der Sonne beschienen. Dann hast du verschiedene Formen, also du hast so einen zylindrischen Turm und dann nebendran hast du so diese abfallenden Dächer mit den geraden Dingern. Das eine kleine Fenster in dem mittigen Dingens oben, wo dann so irgendwie so der Staub der Jahrhunderte runterläuft oder Wasser oder was auch immer, was so eine dunkle Spur hinterlässt. Links am Fenster sowas Ähnliches. Das ist irgendwie so, ich mag diese Form, wie die da so, das hat was von Bauklötzen. So simple, einfache Formen, die zusammen aber dann doch irgendwie was Interessantes ergeben.
Das hat sowas Gemäldeartiges tatsächlich, wie mit einem großen Pinselstrich irgendwie sehr flächig gemalt, kubistisch fast. Und ich musste tatsächlich erstmal gucken, ob das Fenster irgendwie schräg ist oder wie steht eigentlich die Mauer zu mir als Betrachtender. Und also die Winkelungen sind gar nicht so klar. Da muss man wirklich erstmal dreimal überlegen.
Und dann ist das auch noch ein altes Gebäude, da gibt es keine rechten Winkel. Also
sehr, sehr
schön.
Also es wirkt auch wieder so wahnsinnig simpel und man möchte erstmal drüber hinweggehen. Aber irgendwie lädt es dann doch zum Verweilen ein.
Das tut's ganz sicher.
Aber wie Kirche eben so ist, es ist eine Einstellungssache, nicht wahr?
Genau. hast du noch eins?
Ganz spannend fand ich die Technik bei unserem dritten von Ralf. Das ist so eine Mohnwiese im Vordergrund. Ich schmeiß mal gerade den Link in den
Chestnut Slack. Chestnut in Spring.
Genau, Klatschmohn mit blühender Kastanie oder blühende Kastanie mit Klatschmohn. Das ist die Frage der Einstellung. Also wir sehen halt zwei interessante Naturmotive, eben die blühende Kastanie im Hintergrund oder den Klatschmohn eben im Vordergrund. Und was er hier gemacht hat, um beides scharf zu bekommen, er hat tatsächlich zwei Belichtungen gemacht und hat die Bilder dann zusammengebaut, sodass er diese mächtige Kastanie im Hintergrund scharf hat und den Mond vorne, ohne dass er da irgendwie zu stark abblenden musste. Mhm. Ganz interessant. Ich hätte mir bei dem Bild tatsächlich noch ein bisschen deutlicher den Stamm herausgearbeitet gewünscht. Also vielleicht ein bisschen mit der Helligkeit in der Bearbeitung arbeiten, weil ich dachte erst, das ist einfach nur ein großer Busch oder sowas. Aber wenn man dann genau hinschaut, dann sieht man diesen mächtigen Kastanienstamm so ein bisschen links von der Mitte im Bild. Und der gibt dem Ganzen so richtig so was Mächtiges, so was Großes. Also ist irgendwie sehr beeindruckend.
Vor allem motiviert der auch die oben hängenden Blüten.
Korrekt.
Der gibt ihnen ja ein Fundament, auf dem sie sitzen können.
Ja.
Und ich bin mir sicher, dass mit einer modernen Kamera, dass da noch genügend Detail in den Tiefen ist, wo man noch was weiter rauskitzeln können.
Ja. Entweder den Stamm ein bisschen aufhellen, das wäre eine Variante. Eine andere Variante wäre, den Hintergrund noch einen Tucken heller zu machen, sodass sich der dunkle Stamm
der Silhouette rauskommt. Ja.
Ganz genau. Weil die Silhouette ist da. Ich hätte sie nur gerne ein bisschen deutlicher, dass klarer ist, dass es wirklich eine mächtige Kastanie ist an der Stelle. Aber ansonsten finde ich das eben technisch sehr fein umgesetzt, dass du da zwei Bilder miteinander verheiratet hast. Vielleicht standen die nicht mal an derselben Stelle. Weißt du, dass er tatsächlich eine Aufnahme von der Wiese gemacht hat und
meinst
die
du, Kastanie. Dass das hier einfach eine Copy-Paste draufgepastet ist?
Ja, dass da beim Klatschmohn vielleicht einfach ein Himmel oder sowas im Hintergrund war, den er freigestellt hat und er hat hier
das
eine neue
Wiese
heute
mit KI ganz gut freigestellt. Ne?
Das ist sicherlich machbar, ja, auf jeden Fall. Und das fände ich natürlich brillant, weil bei mir im Kopf ist das eine große Wiese und da steht im Hintergrund eben dann dieser Baum. Also könnte sein, dass es diese Landschaft so, wie sie da, wie wir sie hier sehen, dass es sie gar nicht gibt. Und das wäre schon sehr, sehr spannend. Ist auf jeden Fall gelungen, Ralf. Also ich nehme dir das Bild ab. Solche Wiese, ne, wenn die so eine Kuppe macht, kann es durchaus geben. Dann kann das mit der Freistellung da hinten tatsächlich auch so aussehen, wenn man das in einer Aufnahme macht. Sehr spannend. Hat mir gefallen.
Sehr schön. Also danke allen, die teilgenommen haben. Jetzt gibt es eine neue Aufgabe und die haben wir uns vorher nicht überlegt, sondern die hole ich jetzt mal ganz
Spontan, ich prüfe.
Genau, die hole ich mal ganz spontan wieder aus dem Buchprojekt, auch wenn die Bilder, die dann dafür eingereicht werden, nicht automatisch ins Buchprojekt kommen. Also, und zwar würde ich sagen, hatten wir schon mal Schärfentiefe als Thema?
Nein.
Hatten wir nicht?
Nein.
Das kann nicht
sein. Scharf hatten wir mal, aber
Schärfentiefe.
Schärfentiefe hatten wir nicht.
Ja, dann wird das
dann die heißt Aufgabe. Die Aufgabe, ich schreibe sie hier auf, Schärfentiefe und der Tag ist HSB ST.
Schärfentiefe, so ein kurzes Wort, ne?
HSB.
Nö, Schärfentiefe mit AE.
Ausschreiben, ja?
Genau.
Schärfentiefe. HSB Schärfentiefe mit AE.
Wahrscheinlich kriegen wir keine Einreichungen, weil niemand das richtig
tippen kann. Also die Aufgabe läuft vom 23.05. bis zum 6.06. Das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 23. Mai bis zum 6. Juni 2024 loszieht, ein neues Bild macht zum Thema Schärfentiefe, dieses bei Flickr hochladet, dort in die Happy Shooting Gruppe stellt und den Tag HSB Schärfentiefe mit AE geschrieben, vergebt. So ist das. Details dazu, wie das alles funktioniert, findet ihr auch auf happyshooting.de/Aufgaben. Ganz runterscrollen zu den HGFs, den häufig gestellten Fragen. Und da ist das Vorgehen dann auch nochmal beschrieben.
Ich möchte nur nochmal darauf hinweisen, dass dort auch alle anderen bisherigen Aufgaben sind. Und wenn ihr seht, ne, das geht also tatsächlich bis zurück zu 2006 und 2007 und es ist sagenhaft, wie viel da.
Ob die Bilder sich alle dahinter noch verbergen, das können wir natürlich nicht sagen.
Ja, das, wenn da hinten Flickr-Links sind, dann kann das schon mal sein, dass der ein oder andere nicht mehr da ist, aber
grundsätzlich.
Zumindest die Aufgaben und die Tags dazu und alles und die Datenbereiche, die Datumsbereiche und so weiter sind hier auf der Website aufgeführt und jetzt, wenn ich da drauf gehe, denke ich, holy shit.
Schon stark. Ja, dann haben wir Termine, oder?
Wir haben Termine.
Der Terminkalender.
So, wir haben einmal von anonym abgegeben im IPFO-Haus der Fotografie in Olten in der Schweiz vom Vivian Meyer Ausstellung vom 14.05. bis zum 26.05. Der ist rum. Der Termin ist vorbei.
Bis 26.05. geht noch.
1, 2, 3, na gut, geht gerade noch, stimmt. Noch. Das Haus der Fotografie zeigt die Ausstellung Vivian Meyer Anthology, die 140 Fotografien aus insgesamt 4 Jahrzehnten umfasst. Meyers Arbeiten zeigen das städtische Leben und die Menschen in Chicago und New York, aber auch in anderen Ortschaften, die sie auf ihren zahlreichen Reisen durchkreuzte, organisiert und gestaltet, wurde die Ausstellung von Anne Morin von Dichroma Photography auf der Grundlage von Fotos aus dem Archiv der Maloof Collection sowie der Howard Greenberg Gallery in New York. Also bis zum 26.05. noch schnell hingehen, Olten in der Schweiz. Dann von André eingereicht im Museum für Gestaltung in Zürich in der Ausstellungsstraße. Das ist mal eine schöne Straßenname für ein Museum. Oliviero Toscani vom 15.04. bis zum 15.09. Falls es euch im Sommer mal nach Zürich verschlägt, schaut unbedingt im Museum für Gestaltung vorbei. Die Dauerausstellung mit Plakaten aus den letzten 100 Jahren ist schon ein Besuch wert. Auch die Highlights aus der Produktdesign-Geschichte. Nun gibt es aber zusätzlich die Ausstellung von Oliviero Toscani, einigen sicher bekannt, unter anderem durch seine provokanten Werbekampagnen für United Colors of Benetton in den 90ern. Alles in Farbe und auf großen Drucken präsentiert im Museum für Gestaltung. Ja, die Benetton-Werbung In den 90ern, da erinnern sich, glaube ich, noch einige dran. Nicht wahr?
Die Älteren unter uns.
Die Älteren unter uns. Ja, ja, dann macht das mal. Und solltet ihr, ich mache das mal auf hier, solltet ihr.
Es gibt auch Leute, die sind im Jahr 2000 geboren und auch schon
24. Die wissen davon nichts mehr.
Diese Sache mit diesem Kalender, die ist irgendwie irre.
Also, wir haben den Kalender und wer da mitmachen möchte auf happyshooting.de/Kalender, das ist unser Terminkalender, da könnt ihr auf einzelne Daten klicken. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel am Wochenende 25., 26. irgendwas machen wollt, dann klickt ihr da drauf und seht, was es für Termine gibt. Und solltet ihr einen neuen Termin eintragen wollen, einfach den grünen Knopf drücken und dann landet das hier in der Sendung und wir packen es auch in die Datenbank und freuen uns, dass ihr da immer schön mitmacht. Aber jetzt haben wir noch unseren Außenreporter und zwar wegen Klostergeistern, was wir ihn zweimal für zwei unterschiedliche Termine. Hau mal rein.
Hallo Community. Diese Woche machen wir regional und kleinräumig in den Fotoausstellungen weiter. Die Fotoausstellung der Woche kommt diesmal für Hörer aus der Region Schwäbischer Alb. Rhythm of Nature, Fotografien von Sandra Batocha in Reutlingen. Jetzt mal im Ernst. Können Fotos duften, flüstern oder Kälte vermitteln? Kann man den Duft einer Blumenwiese oder die Kälte von Eis vermitteln? Etwas viel Lyrik im Ausstellungstext. Aber ich war drin. Echt gute Fotos. Die vielfach preisgekrönte Fotografin Sandra Batocha stellt wirklich beeindruckende Fotos aus. Wo? Naturkundemuseum Reutlingen, Weibermarkt 4 in Reutlingen. Öffnungszeiten Dienstag bis Samstag sowie Sonn- und Feiertags. Rhythm of Nature geht noch bis zum 30.06.2024. Und hören Sie uns demnächst live aus der regionalen Ausstellung aus dem schönen Kloster in Zickhofen in Oberschwaben.
Das war letzte Woche.
Das war letzte Woche schon. Und jetzt noch ein zweiter Report wieder von Jochen. Spiel ihn ab.
Hallo Community. Diese Woche machen wir regional und kleinräumig in den Ausstellungen weiter und gehen ins Rhein-Main-Gebiet. Die heutige Fotoausstellung der Woche für Hörer aus Hessen. Die Ausstellung im TU Kunstforum Darmstadt würdigt erstmals im großen Umfang das Schaffen der verstorbenen Journalistin und Fotografin Milli Bau. Ihre eindrucksvollen Fotografien, von denen etwa 800 in der Ausstellung zu sehen sind, aus mehr als 40 Jahren Reisen, die Bau ab 1948 unternommen hat, werden dort gezeigt. Für VW-Bus-Fans unter uns noch ein Zitat von Milli Bau. Ich bin die Erste gewesen, die auf die Idee kam, aus einem Volkswagen-Bus ein rollendes Haus zu machen. Spannend. Und damit ein Hey in die Community. Viel Spaß beim Besuch.
Danke, Jürgen, nicht Jochen. Jürgen. Jochen macht auch tolle Sachen, aber Jürgen macht die Reports hier mit neuen Terminen jede Woche. Ja, und außerdem noch ein großes, dickes Danke an den Rainer, der nämlich die Termine immer schön in die Datenbank einträgt und uns damit auch einen tollen, tollen Community-Dienst erweist. Sehr, sehr schön.
Und wer sich wundert, warum ich mich jetzt ganz besonders freue und wer die letzte Episode nicht gehört hat, weil ja die Live-Episoden aus dem Workshop und sowas, das ist ja alles so unspannend. Hört euch mal wenigstens den Anfang von letzter Woche an. Dann wisst ihr, warum ich mich jetzt freue. Ja, Jürgen, Jochen, Jürgen, Jochen.
Ich habe da irgendwie ein Knoten im Herzen.
Ja, wer nicht?
wer nicht, genau. So, und jetzt.
Herrlich.
Moment, muss ich hier noch kurz das Ding hier reinmachen. So, jetzt wären wir ja quasi am Ende der Sendung, wenn wir nicht noch.
Oh, du hast noch einen.
Du hast ja noch, one more thing.
Du hast ja noch einen Cliffhanger am Anfang.
Naja, das ist kein wirklicher Cliffhanger, sondern
was?
License to Kill. Ich habe hier so einen YouTube-Short bin ich gerade drüber gestolpert. Und zwar
über einen Short.
Über einen Short bin ich gestolpert. Und zwar ist das ein Short. Du kennst diese klassischen James-Bond-Szenen, wo Q die neuesten Gadgets vorführt und so weiter. Mhm. Und in License to Kill sind das halt kamerabasierte Gadgets.
Ich erinnere mich, ja.
Und da wird irgendwie erstmal so ein Rückteil, das ist glaube ich ein Hasselblatt, die da umgebaut ist, hat natürlich irgendwie eine Knarre drin. Und Patronen drin und einen Fingerabdruckscanner, der die mit LEDs, der jetzt die Handfläche scannt, damit dann James Bond dann auch der Einzige ist, der damit schießen kann. Und da wird dann da rumgeblinke und so mit LEDs,
die ja, wenn seine Fingerabdrücke genommen. Mhm.
Und die Frau, die macht dann irgendwie mit so einer Polaroid ein Foto und da kommt dann so ein Laserstrahl raus und macht dann aus Versehen irgendwie was in ein Loch in die Wand und so. ist mir heute untergekommen, dachte ich, ist so
schöner Fotobezug.
Die taucht halt immer irgendwo auf und das ist doch schon
das mal stimmt. Cool. Fand ich ja damals auch schon sehr cool, diese Polaroid mit Laser.
Mhm. Ja, schon. So, das war's aber jetzt. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sind in der Woche wieder live, Dienstagabends dabei. Das wäre dann der 28. Mai 2024. Bis dann, macht es gut.
Super.
Und bis zum nächsten
Mal. Immer vorsichtig mit euren Laserpointern. 3, 2, 1. Happy Shooting.